gespeichert. Du hast vorher gewechselt zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Hochdeutsch. Genau. Okay, ich habe mir es fast gedacht. Dann versuche ich das mal auf Hochdeutsch. Du hast auch gesagt, du hattest Angst, weil ich zu spät kam, war das, ne? Oder knapp kam. Und ganz ehrlich, ich hatte auch Angst. Ne? Ich hatte schon gestern Angst, weil ich hatte vor 4 Wochen eine Operation am Darm. Und die Wundheilung, ne, gutes Stichwort, das verläuft bei mir auch nicht ganz so gut. Denn ich habe schon gedacht, wenn ich von Interlaken her muss ich 1,5 Stunden mindestens einrechnen, das wird eng am Morgen. Und es wurde eng, aber Gott sei Dank hat es geklappt. Ne? 5 Minuten haben gereicht. Ja? 5 Minuten hat es gereicht. Ist übrigens das 3. Mal, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, dass ich hier bin. Und das 1. Mal, dass ich euch in die Gesichter schauen kann. Ne? Mindestens den meisten. Das ist schön, da bin ich froh. So lernt man sich gerade noch ein bisschen anders kennen. Ich habe mir gedacht, heute steigen wir mal mit einem Spiel ein. Ihr kennt vielleicht diese Zuordnungsspiele, was passt zu was. Und mit sowas wollen wir beginnen. Und zwar geht es in unserem Spiel, das wir heute spielen, um Kleidung und Anlässe bzw. Situationen, zu der die Kleidung passt. Also ich werde euch auf der einen Seite Leute zeigen in entsprechender Kleidung, für euch ausgesehen dann links. Und rechts sind bestimmte Situationen und eure Aufgabe ist, die Person mit ihrer Kleidung der Situation zuzuordnen. Ja, wo passt das? Ist eigentlich eine Aufgabe, die jeder für sich erledigen kann, aber ihr dürft auch gerne austauschen und ich werde es dann nachher auflösen. Was passt zu was? So, ich denke, die meisten sind schon durch. Ich beginne mal ganz oben. Dieser junge Mann, wer genau hinschaut, der sieht, dieser Mann sitzt auf einem Skateboard. Ne? Also der gehört in die Skatehalle. Ah. Aber wenn man weiter vorne sitzt, sieht man mehr. Dann der zweite, der Beachboy, der gehört natürlich an den Strand. Klar, das war einfach. Dann der Mann im Polohemd. Wer genau hinguckt, der sieht, er hat einen Golfschläger in der Hand. Der gehört natürlich auf den Golfplatz. Und das adrett gekleidete Paar, das gehört natürlich zum Wiener Opernball. Das ist der Wiener Opernball, von oben fotografiert. Ich gehe davon aus, dass die meisten alles richtig hatten. Und das, obwohl immer mehr Konventionen wegfallen, die uns sagen, welche Kleidung für welchen Anlass wirklich passt. Als in den 90er Jahren plötzlich ein amerikanischer Teenager in Jeans auf den Tennisplätzen dieser Welt aufgekreuzt ist, war der Aufschrei noch groß. Heute würde man vermutlich höchstens noch auf dem sogenannten heiligen Rasen von Wimbledon die Nase rümpfen, wenn einer so käme. Ansonsten soll halt jeder das tragen, was er gerade will. Zumindest ist die Toleranzschwelle bei weitem höher als auch schon, sodass man vielleicht sogar schon ein bisschen das Gespür dafür verloren hat, welche Kleidung zu welchem Anlass wirklich passt. Und Paulus bringt dieses Bild des passenden Angezogenseins auch mit der Zugehörigkeit zu Jesus bzw. dem Glauben an Jesus in Verbindung. Und er meint damit nicht Äußerlichkeiten wie bestimmte Kleidung oder Symbole auf dem Auto. Und trotzdem fordert er Christen auf, dass für diese Zugehörigkeit zu Jesus passende angezogen zu haben. Und ganz wie bei der Kleidung scheint es logisch, dass man, um das Passende anziehen zu können, zuerst einmal das Unpassende ausziehen muss. Also ich gehe davon aus, dass ihr alle heute Morgen, als ihr aus dem Haus gegangen seid, zuerst mal das Pyjama ausgezogen habt. Oder hat jemand von euch die Sonntagskleider über das Pyjama angezogen? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ne? Klar, um neue Sachen passend anzuziehen, ist es zuerst nötig, alte Sachen auszuziehen. Davon geht Paulus aus, wenn er unseren heutigen Predigttext schreibt. Und zwar schreibt er in unserem heutigen Predigttext, Kolosser 3, die Verse 5 bis 11, folgendes. Ich lese jetzt den Text. Also im Kolosserbrief, Kapitel 3, sind es die Verse 5 bis 11. Dort schreibt Paulus: Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird nach der Erkenntnis, zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Paulus hat, bevor er diesen Text geschrieben hat, also in den Texten vor diesem Text, gerade mehrfach betont, dass Christen durch ihre Zugehörigkeit zu Jesus, durch das Vertrauen auf Jesus, dass in Christen eine neue Realität geschaffen wurde. Das, was vorher war, das ist unwiederbringlich weg. Es ist mit Jesus gestorben und jetzt ist etwas Neues entstanden. Und jetzt sagt er, zieht euch auch diesem neuen Zustand entsprechend an. Und dieses dem neuen Zustand entsprechend anziehen, das beginnt, wie wir vorher schon festgestellt haben, mal zuerst damit, das Alte, was nicht mehr passt, auszuziehen. Und in diesem Zusammenhang will ich euch heute sagen, Jesus hilft, Altes auszuziehen. Und dies ist vor allem darum wichtig, weil Gott eben will, dass Altes ausgezogen wird. Tötet eure Glieder, die auf der Erde sind, schreibt Paulus und spricht damit Bereiche in unserem Leben an, in denen wir noch unserer irdischen Natur entsprechend und nicht der neuen Realität entsprechend leben. Dies betont er dann auch in Vers 6, indem er von dieser alten Realität spricht. Wegen all diesen Dingen, die unserer irdischen Natur entsprechend, bricht der Zorn Gottes über jeden Menschen herein. Über jeden Menschen, weil kein Mensch von Gott, von Natur aus Gott gehorcht. Über diesen Vers 6 liest man vielleicht so schnell hinweg, aber er ist äußerst bemerkenswert. Das natürliche menschliche Verhalten ist mit dem Wesen eines liebenden, aber auch heiligen und gerechten Gottes nicht vereinbar. Es gibt heute Tendenzen, die Liebe Gottes sehr stark zu betonen. Und das ist auch nicht falsch. Aber wir dürfen hier nicht einseitig werden, wie es manchmal gewisse Theologen werden, die dann ausschließlich und über alles andere Gottes Liebe betonen. Und dann vielleicht sogar so weit gehen, dass sie Gott im Alten Testament ganz anders charakterisieren als Gott im Neuen Testament. Dann wird der Gott im Alten Testament schnell einmal der heilige, gerechte, zornige Gott, der straft. Und der Gott im Neuen Testament ist dann der liebevolle Kumpel, der über alles hinweg sieht. Vers 6 untermauert, dass eine solche Sichtweise an den Haaren herbeigezogen ist. Vielmehr ist Gott seit jeher derselbe und er wird auch immer derselbe bleiben. Ja, er ist die vollkommene Liebe, aber er ist auch heilig und er ist vollkommen gerecht. Und darum bricht seit jeher Gottes Zorn über die sündige menschliche Natur herein, weil sich diese menschliche Natur der göttlichen Gerechtigkeit widersetzt. Gottes Zorn über die Sünde hat sich auch im Neuen Testament überhaupt nicht geändert. Gott wird sich diesbezüglich überhaupt nie ändern. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass seit dem Neuen Testament das Geheimnis gelüftet worden ist, wie sündige Menschen vor dem Zorn Gottes gerettet werden. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben, der als einziger Mensch so gelebt hat, dass Gott keinen Grund hatte, zornig zu sein. Und Gott hat uns so sehr geliebt, dass wenn wir auf Jesus vertrauen, dass er dann seinen Zorn über unsere Sünden auf ihn, auf seinen eigenen Sohn, auf Jesus hat kommen lassen. Also wenn wir auf Jesus vertrauen, dann hat der ganze Zorn Gottes, der uns hätte treffen sollen, Jesus getroffen. Dann hat Jesus für unsere Sünden den Zorn Gottes auf uns genommen. Dann sieht Gott nicht mehr das, was wir verbockt haben und vielleicht immer wieder verbocken, sondern das, was Jesus an unserer Stelle getan hat. Und dann ist Gott deswegen nicht einfach ein lieber, inkonsequenter Kumpel, der über alles hinweg sieht, sondern ist er immer noch der gerechte Gott, der aus lauter Liebe zu uns seinen eigenen Sohn gestraft hat. Und das trifft auf alle zu, die durch das Vertrauen auf Jesus gerettet sind, auch auf die Kolosser, an die der heutige Text, den ich gelesen habe, gerichtet war. Und jeder, der so gerettet ist, war früher von Natur aus mal anders. Das betont Paulus in Vers 7. Er betont aber auch, dass von Gott jetzt etwas Neues geschaffen wurde in uns Menschen, in uns Gläubigen. Gläubige sind in eine neue Wirklichkeit hineinversetzt, wie gerade er immer wieder im Kolosserbrief betont, aber nicht nur im Kolosserbrief, sondern auch in den anderen Paulusbriefen wird das immer wieder betont. Und was Gott nun will, ist eine dementsprechende Veränderung des Verhaltens. Nehmen wir mal an, der Stadtpräsident von Basel, der geht irgendwo durch die Gassen und erbarmt sich dann einem Obdachlosen. Er nimmt ihn bei sich auf, dann würde er ihm vielleicht zuerst die Gelegenheit geben, sich zu waschen, sich neu einzukleiden, dann würde er ihm ein Zimmer geben bei sich in seinem Haus. Aber dann würde er ganz bestimmt von ihm erwarten, dass er jetzt seine Art, seine Gewohnheiten der neuen Situation anpasst. Weil am Tisch des Bürgermeisters kann man sich nicht gleich verhalten, wie man sich von der Gasse her gewohnt war. Und genau das will Gott auch. Und darum kommt hier Paulus zuerst auf all das Schlechte zu sprechen, was tief, tief in der menschlichen Natur verankert ist und was jetzt abgelegt werden soll. Und für alle, die sich nicht ganz genau vorstellen können, was jetzt nicht zu dieser neuen Realität, die durch Jesus geschaffen wurde, passt, wird Paulus in unserem Text ziemlich konkret. Er spricht in Vers 5 zuerst von sündigen Denk- und Verhaltensweisen, die allesamt sexueller Natur sind und die es abzutöten gilt. Und dann kommt er in Vers 8 bis 9a in einer weiteren Aufzählung auf lauter sündige Denk- und Verhaltensweisen zu sprechen, die alle sehr direkt den Umgang miteinander betreffen und die es ebenfalls abzulegen gilt. Und es ist schon spannend, nicht? Also aktueller könnten diese Themenbereiche doch eigentlich nicht sein. Kaum unter etwas leidet unsere heutige Gesellschaft, aber auch wir Christen, heute mehr als unter diesen Themen. Wie viel Leid und Not entsteht heute noch durch sexuelle Unmoral? Dadurch, dass der Mensch insbesondere im sexuellen Bereich meint, alles haben zu müssen und seine diesbezüglichen Bedürfnisse immer ins Zentrum stellt. Wir leben in einer Umgebung, die uns vorgibt, all das sei normal. Und gerade diesbezüglich sei es wichtig, dass jeder Mensch sich so befriedigen könne, wie er gerade denkt, dass es richtig sei. Dabei wird das Gute, das Gott beschaffen hat, pervertiert. Und viele Menschen sind diesbezüglich in Leid, in Nöten, in Süchten gefangen. In Leid, in Nöten, in Süchten, die zum Teil weit bis in die Gemeinden hineinreichen. Diese werden dann in unserer Gesellschaft als Freiheiten verkauft, um so ein bisschen den negativen Touch wegzunehmen. Ja, jeder, der seine eigenen sexuellen Freiheiten halt nicht genießen kann, der ist selber schuld. Oder er ist noch zu wenig frei. So ist heute der allgemeine Tenor. Wo haben wir vielleicht diesbezüglich auch manchmal oder vielleicht immer wieder solche Gedanken und Vorstellungen oder Lüste, die nicht den Gedanken Gottes entsprechen? Wo sind wir diesbezüglich vielleicht verstrickt in falsche Vorstellungen, in falsche Gedanken, vielleicht auch in falsche Praktiken? Also wenn wir solches in unserem Leben feststellen, dann sind wir herausgefordert, es abzulegen oder, wie Paulus sagt, es abzutöten. Es passt vielleicht zu unserer irdischen Natur, aber es passt nicht zu dem, was Gott durch Jesus Neues in uns geschaffen hat. Wie viel Leid, Not und Misstrauen entsteht täglich im zwischenmenschlichen Bereich, weil Menschen einander nicht vertrauen können. Man weiß nicht, ob der andere, die andere, es gut mit einem meint. Man weiß nicht, wie hinter unserem Rücken über uns gesprochen wird. Man muss sich vor bestimmten Reaktionen auf eigene Aussagen oder auf eigene Handlungen fürchten. Und wer hat das noch nicht erlebt, dass einem vordergründig vielleicht höflich begegnet wird, aber man dann später hören muss oder vernehmen muss, dass hintenrum doch schlecht über einen geredet wurde? Oder dass man sich kaum getraut hat, was zu sagen, weil man sich vor der Reaktion auf das, was man gesagt hätte, gefürchtet hat. Aktuell geht es vermutlich vielen Russen so, die mit dem Krieg nicht einverstanden sind. Wer hat es noch nicht erlebt, dass einem etwas versprochen wurde, aber eingehalten wurde es nicht? Was ist heute eine Zusage noch wert? Gesagt, ja, versprochen wird vieles, aber was davon stimmt dann auch? Was wird dann schlussendlich auch eingehalten? Mit welchen der hier angesprochenen Denk- und Verhaltensweisen haben wir vielleicht in unserem eigenen Leben zu kämpfen? Wo rasten wir aus? Wo sind wir nicht oder vielleicht sogar immer wieder nicht ehrlich? Wo reden wir hinter dem Rücken anderer über sie und wie? Vielleicht hat man sich schon fast mit solchen Verhaltensweisen, auch mit eigenen, abgefunden. Aber gut ist das nicht. Denn wie soll unter solchen Bedingungen ein vertrauensvolles Miteinander in der Gemeinde möglich sein? Und darum sagt Paulus hier, zieht diese Denk- und Verhaltensweisen ab. Sie passen nicht mehr. Okay, dann legen wir sie halt ab, oder? Ist doch nichts einfacher, als unsere sogenannten Laster abzulegen, oder? Oder doch nicht? Meine solchen typischen weltlichen Verhaltensweisen abzulegen, ist ehrlich gesagt genauso einfach, wie uns selber zu neuen Menschen zu machen. Das geht nicht. Wir werden immer wieder daran scheitern. Aber wir dürfen auch in Bezug auf diese Herausforderung wissen, Gott schafft durch Jesus Neues. Da er den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen hat, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat, begründet Paulus seine Aufforderung, die alten Denk- und Verhaltensweisen aufzugeben. Also Paulus ruft nicht einfach dazu auf, Verhaltensweisen zu verändern, sondern erinnert an diese neue Realität von Christen in Jesus Christus. Jeder Christ hat den alten Menschen, den natürlichen Menschen ausgezogen und den neuen angezogen. Und das haben wir alles nicht aus eigener Kraft geschafft. Wir haben es vorher mehrfach gesungen, es war aus Gnade. Aber diese Veränderung, die ist Fakt. Die ist Tatsache. Die ist nicht einfach nur hypothetisch. Jetzt können wir sagen, okay, gut, Gott hat uns neu gemacht. Das wissen wir, aber wie können wir jetzt auch dementsprechend leben, indem wir diese sündigen Verhaltensweisen mehr und mehr ablegen? Das ist doch die Frage, die sich stellt. Muss ich jetzt als Prediger euch heute dazu aufrufen, aus eigener Kraft, mit aller Kraft, gegen diese sündigen Verhaltensweisen, gegen diese Denkmuster anzukämpfen, um euch dann am nächsten Sonntag entweder wieder zu trösten, weil es eh nicht geklappt hat, oder euch zu ermahnen? Also wenn das so wäre, dann wäre ich ganz froh, dass ich nächsten Sonntag nicht wieder hier wäre. Aber Gott sei Dank ist es ja nicht so. Wir müssen nicht bei unserem Frust stehen bleiben, denn Gott schafft durch Jesus in uns Neues. Und das nicht nur einmal, indem er uns durch Jesus zu einer neuen Schöpfung gemacht hat, sondern immer wieder und immer mehr. Denn dieser neue Mensch, der durch Jesus in einem Gläubigen geschaffen worden ist, der wird jetzt in Vers 10 genauer beschrieben und diese Beschreibung, die ist ganz entscheidend. Dort steht, dieser neue Mensch wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Der neue Mensch wird erneuert, erfahren wir. Und was im Deutschen vielleicht nicht so klar rüberkommt, aber im Griechischen ganz deutlich ist, Paulus spricht hier von einem Prozess, von etwas, was andauernd und immer wieder passiert. Der neue Mensch erneuert sich auch nicht selbst, wenn wir genau hinschauen, sondern er wird immer wieder erneuert. Und diese Erneuerung, die soll dazu dienen, dass wir Gott immer mehr erkennen und immer mehr seinem Bild, seiner Vorstellung von dem, wie wir sein sollten, ähnlich werden. Spannend. Paulus überträgt uns also nicht einfach die Verantwortung, uns selbst zu ändern, sondern er spricht von einem Prozess, an dem wir zwar beteiligt sind, aber für den wir nicht verantwortlich sind. Und dieser Prozess, der führt zur Erkenntnis, nicht zur Erkenntnis von uns selbst oder höchstens zur rechten Selbsterkenntnis, sondern dieser Prozess führt vor allem zur Erkenntnis Gottes. Dieser Prozess führt also dazu, dass wir Gott immer besser kennenlernen, sein Wesen und sein Handeln. Und wozu soll das dienen, dieses Erneuern, dieses Gott immer besser kennenlernen? Es soll dazu dienen, uns immer mehr in das Bild zu verwandeln, das Gott vor Augen hat. Gott wird hier also eigentlich als kreativer Schöpfer dargestellt, als Künstler, der mit Pinsel und Farben vor seiner Leinwand steht und ein Bild vor Augen hat, zu dem er uns hinführen möchte. Und wenn wir uns als Bild auf dieser Leinwand vorstellen, dann malt Gott so lange an uns herum, bis wir mehr und mehr diesem Bild entsprechen, das er vor Augen hat. Und wenn wir uns als Skulptur vorstellen würden, dann formt Gott uns so lange, bis wir mehr und mehr dem Bild entsprechen, das er vor sich hat. Es sind also nicht wir, die diese Erneuerung schaffen, sondern Gott arbeitet durch stetige Erneuerung an uns mit dem Ziel, uns in das Bild zu verwandeln, das er vor sich hat. Und er tut dies, indem wir ihn mehr und mehr erkennen. Wir sind für diesen Prozess nicht verantwortlich. Wir müssen nicht selbst an uns rummalen. Wir müssen uns auch nicht selbst erneuern, uns nicht selbst in ein Bild verwandeln, das wir vielleicht gar nicht so deutlich vor Augen haben. Aber dafür ein deutlicheres Bild von Gott zu haben, dafür können wir schon etwas tun. Dazu können wir etwas beitragen, indem wir zum Beispiel Zeit mit ihm verbringen, indem wir uns mit ihm beschäftigen, indem wir ihn dort suchen und dort zu verstehen suchen, wo er sich uns offenbart, dort, wo er sich uns zu erkennen gibt. Und das tut er vor allem in seinem Wort. Und indem wir uns dann auch von ihm verändern lassen. Also wenn wir entdecken, dass wir in gewissen Punkten noch nicht dementsprechend, was wir von ihm erkannt haben, dann müssen wir nicht auf uns, sondern dann dürfen wir auf ihn vertrauen, dass er durch Jesus diese Erneuerung schafft. Herr, vergib uns unsere Schuld und hilf uns, dich in deinem Wort zu erkennen und hilf uns, von dir verändern zu lassen in das Bild, das du vor Augen hast. Das darf unser Gebet sein, wenn wir in seinem Wort forschen. Und dann dürfen wir auch vertrauen, dass er Schritt für Schritt diese Veränderung schafft, die er bewirken möchte. Denn nicht wir, sondern Gott durch Jesus Christus macht den Unterschied. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Das schreibt Paulus in Vers 11. Und was Paulus hier schreibt, ist nicht irgendwie eine Parole gegen Rassenfeindlichkeiten. Er will uns auch nicht sagen, ihr seid alle gleich. Paulus bleibt hier beim Thema, er dringt eigentlich sogar so zum Kern des Themas vor. Und er sagt den Christen, Leute, für eure Verwandlung in das Bild, das Gott vor Augen hat, für all das, was Gott an und in euch weiterhin Schritt für Schritt bewirken möchte, spielt es überhaupt keine Rolle, woher ihr kommt. Es spielt auch keine Rolle, was für Voraussetzungen ihr mitbringt. Also wenn ein Künstler eine Skulptur geformt hat, dann geht nachher keiner hin und diskutiert darüber, woher der Lehm kam für diese Skulptur. Auch wenn ein Maler ein wunderschönes Kunstwerk gemalt hat, dann wird nachher keiner über die Herkunft der Farben diskutieren. Dieses Bild scheint uns logisch eigentlich, oder? Und trotzdem wird uns genau das immer wieder zum Stolperstein. Wer ist schon nicht stolz auf das, was er mitbringt? Damals waren die Griechen vielleicht stolz auf ihre Weisheit, die Juden stolz auf ihre Gerechtigkeit, andere waren stolz auf ihre Zielstrebigkeit. Andere haben aber vielleicht auch viel mehr Komplexe in Bezug auf das, was sie mitbringen. Ich kann mir vorstellen, dass damals die Sklaven vielleicht gedacht haben, ja, wie will denn Gott mit dem, was ich mitbringe, was Gutes machen, im Gegensatz zu meinen Herren? Und so ist es vermutlich ja heute auch noch. Die einen sind super stolz auf das, was sie mitbringen, andere haben aber schon fast Komplexe, weil sie das Gefühl haben, dass Gott ja aus ihnen sowieso nichts Gescheites machen kann. Tja, wie wichtig scheint uns oft das, was wir zu bieten haben oder das, was wir nicht zu bieten haben. Und logisch, weil das wird ja uns auch immer so eingeredet. Schließlich finden wir heute nur eine Arbeitsstelle, wenn wir etwas zu bieten haben. Und wir werden dort auch oft nur aufgrund von dem beurteilt, was wir zu bieten haben oder was wir leisten. Und darum werden in Ausbildungen Kompetenzen erarbeitet und gefördert. Es werden Strategien entwickelt, damit wir möglichst viel aus dem machen können, was wir mitbringen, damit wir zum Ziel kommen, zu einem Ziel, das wir oft uns selbst gesteckt haben. Diese Betonung der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen ist in unserer Gesellschaft schon so ausgeprägt und selbstverständlich, dass heute manchmal auch Gemeinden in der Gefahr stehen, in einen solchen Wahn zu verfallen und sich nur noch zu fragen, was können wir, was haben wir, was haben wir nicht, was wollen wir, was sollen wir und so weiter. Und in all diese Fragen hinein sagt Paulus, es geht nicht um euer Bild. Es geht nicht um das Bild, das ihr als Christen und als Gemeinde habt und in das ihr verwandelt werden sollt, sondern es geht um das Bild von Gott und das Bild, was er vor Augen hat. Und um diesem Bild zu entsprechen, geht es schon gar nicht darum, was ihr mitbringt und auch nicht darum, was ihr könnt und auch nicht um das, was ihr nicht könnt. Euer Hintergrund, das, was ihr mitbringt oder nicht mitbringt, das, was ihr so oft betont, spielt sogar eigentlich überhaupt keine Rolle bei diesem Prozess, immer mehr in das Bild verwandelt zu werden, das Gott von euch vor sich hat. Entscheidend ist allein Christus. Entscheidend ist nur, dass Christus in uns lebt. Und wenn Christus in uns lebt, dann wirkt er in uns. Christus in uns wird nie ohne Folgen bleiben. Christus in uns wird das bewirken, was Gott will. Er, nicht wir. Nicht, was wir mitbringen oder nicht mitbringen, nicht das, was wir können oder nicht können, macht den Unterschied auf dem Weg dorthin, dass wir immer mehr dem Bild entsprechen, was Gott vor sich hat und vor sich sehen will. Und jetzt fragen wir uns vielleicht, ja, wie kann denn dieser Jesus in uns leben und wirken? Und zugegeben, diese Frage beantwortet die Bibel nicht in unserem Text. Aber bevor Jesus diese Welt verlassen hat, hat er zu seinen Jüngern Folgendes gesagt. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Jesus spricht hier von der Sendung des Heiligen Geistes. Die Sendung des Heiligen Geistes ist ganz eng damit verbunden, dass er uns das in uns, das bewirken soll, was Gott will. Und gerade im Römerbrief Kapitel 8 beschreibt Paulus dieses Wirken des Geistes Gottes in uns, des Geistes Gottes, der Jesus in uns vertritt und gegen die Sünden in unserem Leben, gegen all das, was zu unserer alten Natur gehört, ankämpft. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben, schreibt Paulus dort. Und er meint das nicht als Bedingung, die wir erfüllen müssen, sondern als etwas, was passiert, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Dann bewirkt letztlich Jesus durch den Heiligen Geist die Veränderung, die wir nicht bewirken können, in ein Bild hinein, das wir vielleicht gar nicht so deutlich vor Augen haben. Er Jesus hilft, Altes auszuziehen. Es gibt ein Sprichwort, das charakterisiert die menschliche Natur ziemlich gut. Ist ganz kurz. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und dieses Sprichwort ist übrigens schon sehr alt. Ne? Das wurde schon gesagt, bevor Jesus zur Welt kam. Und trotzdem ist es noch so treffend. Und es beschreibt das, was oft zum Problem des Menschen wird und auch manchmal vielleicht zum Problem von uns Christen. Das Einzige, was hilft, vom Alten wegzukommen, ist eben nicht die Nähe zu uns selbst, sondern die Nähe zu Jesus. Wo und wie suchen wir diese Nähe zu Jesus? Und wo steht uns vielleicht die Nähe zu uns selbst noch im Weg? Jesus hilft, Altes auszuziehen. Amen.